Der Ursprung des Herz-Jesu-Festes liegt in der Bibel im Johannesevangelium, wo die Verehrung des Herzens Jesu begründet wird. Dort heißt es im 19. Kapitel: Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Während den beiden Mitgekreuzigten die Beine zerschlagen wurden, stellten die Soldaten mit dem Lanzenstich den Tod Jesu fest. Und heute betrachtet mit uns Anne-Françoise Vatter das eucharistische Herz Jesu. Anne-Françoise Vatter ist Ihnen eventuell, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, von ehemaligen Sendungen mit der Sendereihe Schule der Anbetung oder anderen Beiträgen bei Radio Gloria bekannt. Anne-Françoise Vatter hat das Projekt Schulen der Anbetung initiiert. Sie ist Familienmutter und zwischenzeitlich auch Großmutter. Außerdem ist sie eine gefragte Referentin und Autorin des Buches Mit ganzem Herzen – Hinführung zur eucharistischen Anbetung. Am Mikrofon ist Ihre Andrea Marti. Nun begrüße ich dich, liebe Anne-Françoise Vatter, bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns auf deine Betrachtung zum Thema «Das eucharistische Herz Jesu». Guten Tag, liebe Anne-Françoise.
Guten Tag, liebe Andrea und guten Tag, liebe Zuhörer von Radio Gloria. Es ist auch für mich eine Freude, dass ich heute über das Herz Jesu sprechen darf zu Ihnen. Ich glaube, ich habe schon ein oder zwei Vorträge darüber gehalten und es gibt viele Möglichkeiten, über das Herz Jesu zu sprechen. Und man kann das Herz Jesu in der Heiligen Schrift betrachten oder über die Erscheinungen von Paralimonial sprechen oder über die Lehre der Kirche darüber. Und heute möchte ich mit Ihnen das Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu betrachten. Das ist ein Fest, das Jesus ausdrücklich, um das Jesus ausdrücklich gebeten hat in Paralimonial. Und dieses Fest ist leider in vielen Pfarreien, also zumindest in Deutschland, völlig in Vergessenheit geraten. Und es ist wirklich schade, denn dieses Fest führt uns direkt zur Kernbotschaft des Evangeliums, so wie das der heilige Johannes im Kapitel 5, Vers 13 geschrieben hat. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Daran, an diese Liebe, will dieses Fest uns erinnern. Aber es gibt einen zweiten Aspekt, und zwar, dass Jesus sich darüber beklagt, dass diese Liebe viel zu oft verkannt oder sogar abgelehnt wird. Und er bittet uns mit diesem Fest, dass wir sein Herz trösten über diesen Mangel an Liebe, dass wir es versuchen, wieder gut zu machen. Und diese beiden Aspekte möchte ich versuchen, heute näher zu betrachten. Zuerst will ich über die Liebe Gottes sprechen und zuerst möchte ich Ihnen eine kleine Begebenheit erzählen, die sich ereignet hat vor einem Jahr. Ich war am Spielplatz mit einem meiner Enkel und da kam ein Mädchen, vielleicht 11, 12 Jahre, und sie hatte langes, glattes Haar und es trug eine Hose und einen bauchfreien Top. Und die lehnte sich ganz lässig an einen Baum und dann begann sie mit ihrem Handy so Selfies zu machen, also sich selber zu fotografieren. Und ich saß nur 3 Meter von ihr entfernt auf einer Bank und ich habe sie angelächelt, aber sie sah durch mich hindurch. Ich hätte gern ein Gespräch mit ihr angefangen, aber ich habe mich nicht getraut. Sie hatte ihre Umgebung vollkommen ausgeschaltet. Und die schaute nur auf ihr Handy, die machte so einen Mundkuss und nahm mehrere Posen an. Und ich wusste, dieses Mädchen wird es nachher im Internet posten und hoffen, dass ganz viele einen Daumen nach oben geben. Und ich war ein bisschen belustigt anfangs, aber dann hatte ich plötzlich ein großes Mitgefühl mit diesem Mädchen, weil ich dachte, die verkörpert für mich die ganze Sehnsucht der Menschheit nach Liebe, nach Anerkennung, nach einer bedingungslosen Liebe, wie nur Gott sie uns geben kann. Und dieser Gott, der uns durch den Propheten Jeremia zugesichert hat, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Und darum habe ich dir so lange die Treue bewacht. Das ist Jeremia 31,3. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Und im Brief an die Epheser später wird der heilige Paulus schreiben, dass Gott sogar uns vor der Erschaffung der Welt erwählt hat, damit wir in Christus heilig und untadelig vor ihm leben. Das ist Epheser 2,4. Stellen Sie sich das einen kurzen Augenblick vor, lieber Hörer. Noch bevor Sie im Mutterleib entstanden sind, noch bevor die Welt vor Milliarden von Jahren erschaffen wurde, hat Gott Sie gesehen und erwählt. Er wollte Sie unbedingt haben. Sie und ich, wir sind ein Plan seiner Liebe. Und Paulus schreibt weiter, Gott hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne und natürlich Töchter zu werden durch Jesus Christus. Und Gott hat uns aus reiner Liebe erschaffen, um uns als Vater zu lieben und von uns als seine geliebten Kinder geliebt zu werden. Von Anfang an war das sein Plan und das ist es immer noch. Auch nachdem Adam und Eva und nach ihnen alle Menschen diese Liebe immer wieder verraten haben. Ja, Gott ist treu geblieben und er wird uns niemals aufgeben. Und die ganze Heilige Schrift, es ist ein einziges Werben Gottes um unsere Liebe. Im Buch Hosea zeigt Gott seine väterliche Liebe. Das sind wunderbare Worte, also mich berühren sie jedes Mal. Das ist in Hosea 11, 1 bis 4. Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Je mehr ich sie rief, desto mehr liefen sie von mir weg. Sie opferten den Balen und brachten den Götterbildern Rauchopfer dar. Ich war es, der Ephraim gehen lehrte. Ich nahm ihn auf meine Arme. Sie aber haben nicht erkannt, dass ich sie heilen wollte. Mit menschlichen Fesseln zog ich sie an mich, mit den Ketten der Liebe. Ich war da für sie, wie die Eltern, die den Säugling an ihre Wangen heben. Ich neigte mich ihm zu und gab ihm zu essen. Wunderbare Worte, oder? Über diese Liebe. Gott liebt uns wie ein Vater. Aber er liebt uns auch mit der Leidenschaft eines Bräutigams. Und das möchte ich wirklich allen Menschen, die unter der Einsamkeit leiden, weil sie alleine leben oder verwitwet sind. Sie werden von Gott mit der Leidenschaft eines Bräutigams geliebt. Und das gilt für Männer und Frauen. Auch wenn es für uns Frauen leichter ist, uns das vorzustellen. Natürlich, da haben wir es wirklich gut. Gott ist mit den Menschen einen Bund eingegangen. Und zwar einen Ehebund. Im Buch Jesaja 62,5 heißt es, wie der junge Mann sich mit der Jungfrau vermählt, so vermählt sich mit dir dein Erbauer. Wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Ja, aber so wie wir als Kinder des Vaters untreu waren, so sind wir auch als Braut immer wieder untreu. Wieder im Propheten Hosea vergleicht Gott sein Volk, also wir, mit einer treulosen Ehefrau. Und er beklagt sich. Sie hat ihren Schmuck angelegt und ist ihren Liebhabern gefolgt. Mich aber hat sie vergessen, Spruch des Herrn. Aber anstatt diese Frau zu verstoßen, beschließt Gott, darum will ich selbst sie verlocken. Ich will sie in die Wüste hinausführen und sie umwerben. Ja, Gott hatte die Propheten gesandt, immer wieder. Aber wir haben sie umgebracht und nicht auf sie gehört. Also sendete Gott seinen eigenen Sohn. Er selbst wollte uns umwerben. Er selbst wollte zu unserem Herzen sprechen. Aber Jesus hat mehr getan, als nur zu sprechen. Er hat uns bewiesen, wie sehr er uns liebt, indem er sein eigenes Leben hingab, um unser Leben zu retten. Denn wie er selber sagt im Johannes 15,13, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ja, der Schöpfer gibt sein Leben hin für sein Geschöpf. Was ist das für eine Liebe? Im Jahr 2017, in einer Ansprache für die Fastenzeit, hatte Papst Benedikt über die Art der Liebe Gottes gesprochen und dabei den Unterschied zwischen Eros und Agape erklärt. Er sagte, mit dem Ausdruck Agape wird die hingebende Liebe dessen bezeichnet, der ausschließlich das Wohl des anderen sucht. Das Wort Eros hingegen meint die Liebe dessen, den ein Mangel betrügt und der nach der Vereinigung mit dem Ersehnten verlangt. Und dann zeigte der Papst, dass die Liebe Gottes beides ist. Gott gibt uns alles und will unser Wohl, das ist die Agape, aber er liebt uns auch mit der Kraft des Eros. Der Allmächtige sehnt sich nach unserer Liebe und er erwartet unser Ja wie ein junger Bräutigam das seiner Braut, sagte der Papst. Und dann rief er, liebe Brüder und Schwestern, schauen wir auf den am Kreuz durchbohrten Christus. Er ist die erschütterndste Offenbarung der Liebe Gottes. Ja, wissen Sie, wir sind so sehr an den Anblick von Kreuzen gewöhnt, dass wir oft vergessen, was uns da gezeigt wird. Schauen Sie sich die Arme von Jesus an. Er hatte sie ausgestreckt und geöffnet, damit wir zu ihm laufen und uns an seine Brust schmiegen können. Er wollte uns umarmen und wir haben seine Hände genommen und sie mit dicken Nägeln an das Holz des Kreuzes festgenagelt. Diese genagelten Hände, sie sind das Sinnbild unserer Ablehnung der Liebe Gottes. Und dann sind wir eine Seitenwunde und aus dieser Wunde fließen Blut und Wasser, weil das Herz Jesu durchbohrt wurde. Und weil wir aus Gewohnheit diese Botschaften des Kreuzes zu oft übersehen, musste Jesus immer wieder die Menschen an diese erschütterndste Offenbarung seiner Liebe erinnern. Und er hat es immer wieder getan, aber besonders im 17. Jahrhundert in Paray-le-Monial, eine kleine verlorene Stadt in Burgund in Frankreich. Dort erschien er mehrmals der heiligen Marguerite Marie, einer jungen Klosterfrau, genau zu einer Zeit, wo viele Menschen in Gott nicht mehr den liebenden Gott, sondern nur noch den Richter sahen und viele sich nicht mehr trauten, an die Liebe Gottes zu glauben. Da ist Jesus erschienen, um die Menschen an seine Liebe zu erinnern. Und er benutzte ein Bild, das jeder sofort verstehen würde. Er zeigte Marguerite Marie sein Herz und dieses Herz brannte vor Liebe. Und dann sagte er zu ihr, mein göttliches Herz ist so voller leidenschaftlicher Liebe für die Menschen und besonders für dich, dass es die Flammen seiner verzehrenden Liebe nicht mehr zurückhalten kann. Haben wir richtig gehört, um welche Art von Liebe es sich handelt? Und es ist nicht die oberflächliche Verliebtheit, die die roten Herzen am Valentinstag uns vorgaukeln. Es handelt sich bei Jesus um die leidenschaftliche Liebe eines Gottes. Und da ist das Wort Leiden drin. Und es ist eine Liebe, die wehtut, die sich unbedingt verschenken will und die geliebt werden will. Ja, denn das Einzige, was die Liebe braucht, ist die Gegenseitigkeit, sagt er zu der heiligen Faustina. Und als Jesus zu Marguerite Marie sagt, dass diese Liebe besonders für sie ist, da darf sich wirklich jeder von uns dadurch angesprochen fühlen. Auch wir sind damit gemeint. Wir sehnen uns nach Liebe und Gott schenkt uns diese Liebe. Und Gott gibt uns als erstes Gebot, höre Israel. Das heißt, mach deine Ohren ganz groß auf, denn jetzt will ich dir etwas Großartiges sagen. Und zwar, das ist Deuteronomium 6,5, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Ja, der Gott Israel, und das wiederholt Jesus in Matthäus 22, der Gott Israels, unser Gott, will von uns geliebt werden. Mit dem Einsatz all unserer Kräfte. Aber vielleicht stellen wir uns die Frage, wie kann Gott uns gebieten, ihn zu lieben? Wie sollen wir auf Kommando lieben? Eine Antwort dazu gab Papst Benedikt, und zwar in seiner Enzyklika über die Liebe, Deus Caritas Est. Er schreibt, Gott schreibt uns nicht ein Gefühl vor, was wir nicht herbeirufen können. Gott hat uns zuerst geliebt und liebt uns zuerst. Und deswegen können wir auch mit Liebe antworten. Gott liebt uns. Er lässt uns seine Liebe sehen und spüren. Und aus dieser zuerst Gottes kann als Antwort auch in uns die Liebe aufkeimen. Verstehen Sie? Unsere Liebe ist eine Antwort auf die Liebe Gottes. Und Papst Benedikt benutzt hier das Wort aufkeimen für unsere Liebe. Und das ist genau richtig, denn aufkeimen, das ist ein langsamer Prozess. Ich weiß, es gibt immer wieder Zeugnisse von Menschen, die von der Liebe Gottes auf einmal überwältigt worden ist. Und ich gebe zu, dass ich sie manchmal richtig dafür beneide. Aber wir müssen zugeben, dass es bei den meisten von uns sich eher um ein Aufkeimen unserer Liebe zu Gott handelt, also mein Überwältigtsein von ihm. Und eine Hilfe zum Aufkeimen, damit das Weizenkorn sich öffnet, die besteht darin, die Liebe Gottes zu betrachten, wie sie uns in der Heiligen Schrift und durch das Leben von Jesus geoffenbart wurde. Und wenn durch den Glauben und unter der Wirkung des Heiligen Geistes die kleine Saat unserer Liebe aufkeimt, dann braucht diese Liebe immer wieder Wasser, um zu wachsen. Und dieses Wasser, das sind natürlich die Sakramente, vor allem die Eucharistie und die Beichte, aber auch das Gebet und die regelmäßige Betrachtung der Liebe von Jesus. Und diese Liebe, die er uns am Kreuz bewiesen hat. Einmal hat er der heiligen Faustina voller Schmerz und Verwunderung gefragt, wenn euch mein Tod von meiner Liebe zu euch nicht überzeugt hat, was wird euch dann überzeugen? Ja, und dann fragte er sie, wer kann meine Güte ermessen? Und dann zählt er auf, für dich, das heißt, er sagt es Faustina, aber das gilt auch für uns, für dich bin ich vom Himmel auf die Erde herabgekommen. Ja, das ist diese Entäußerung von Jesus, es ging ihm gut im Himmel. Aber er verlässt es, um Mensch zu werden, mit allen Beschränkungen, für sie und für mich. Dann sagt er, für dich habe ich mich an das Kreuz nageln lassen. Für dich ließ ich mit der Lanze mein heiligstes Herz öffnen. Ja, schauen wir, dieses Herz, die für uns die Tür vom Paradies war verschlossen. Aber nun ist die Tür durch das Herz Jesu wieder offen. Und durch diesen offenen Herzen haben wir wieder Zugang zum Vater. Und Jesus schließt damit, sagt zu sagen, und somit öffnete ich für dich die Quelle der Barmherzigkeit. Komm und schöpfe mit dem Gefäß des Vertrauens Gnaden aus dieser Quelle. Oh ja, Jesus hat wirklich alles Mögliche getan, um uns seine Liebe zu beweisen. Nachdem wir in diesem ersten Aspekt des Herz-Jesu-Fest betrachtet haben, also diese Liebe Gottes, die uns vor Augen geführt ist, möchte ich nun den zweiten Aspekt mit Ihnen anschauen, und zwar die Klage Jesu darüber, dass seine Liebe, besonders in der Eucharistie, nicht erwidert wird, und er bittet um Wiedergutmachung. Aber dafür möchte ich zuerst auf einen besonderen Aspekt der Herz-Jesu-Erscheinungen in Parellumonial hinweisen, und zwar auf den Zusammenhang, den Jesus dort zwischen seinem Herzen und der Eucharistie erstellt. Und das ist der Titel dieses Vortrags, das eucharistische Herz Jesu. Wahrscheinlich wissen Sie, dass die drei großen Erscheinungen von Parellumonial vor dem Tabernakel, ja, oder vor dem ausgesetzten Allerheiligsten stattgefunden haben. Und was Jesus, der heilige Marguerite Marie, sagte, es geht einem durch und durch, finde ich. Einmal sagte er: Mich dürstet danach, von den Menschen im allerheiligsten Sakrament geliebt zu werden. Und zwar mit einem solch brennenden Durst, dass dieser Durst mich verzehrt. Und ich finde niemanden, der sich bemüht, meinem Wunsch entsprechend meinen Durst zu stillen, indem er auf meine Liebe antwortet. Hier bittet Jesus uns nicht um die Liebe zu den Mitmenschen, das bittet er woanders, aber hier ausdrücklich bittet er darum, dass wir ihn in der Eucharistie lieben. Und seine Sehnsucht, von uns in der Eucharistie geliebt zu werden, sie verzehrt ihn vor Durst. Und er findet niemanden, der sich bemüht, ihn zu lieben. Und dann am 13. Juni 1675, dann ist es soweit. Während der Oktav des Fronleichnamsfestes verlangt Jesus von Marguerite Marie ausdrücklich, dass ein Fest zur Ehre seines heiligsten Herzens von der Kirche gefeiert wird. Und die Sprache ist ein bisschen altmodisch, aber die Bitte von Jesus ist aktueller denn je, finde ich. Zuerst sagt Jesus: Schau das Herz, das die Menschen so sehr liebt, dass er nichts gespart hat, um sich zu opfern und zu erschöpfen in Liebesbeweisen. Und als Dank empfange ich von den meisten Menschen nur Kälte, Verachtung, Respektlosigkeit und Sakrilegien in diesem Sakrament der Liebe. Haben Sie was gemerkt? Hier spricht Jesus von seinem Herzen, an das die Menschen so sehr liebt, und dann identifiziert er dieses Herz mit der Eucharistie, die er als das Sakrament der Liebe bezeichnet. Und er beklagt sich, dass er in der Eucharistie nur Kälte und Verachtung bekommt. Und aus diesem Grund dann verlangt Jesus Folgendes: Darum verlange ich von dir, also von Marguerite Marie, dass der erste Freitag nach der Fronleichnamsoktav ein besonderer Festtag zur Verehrung meines Herzens werde. Darum geht es, dieses Herz zu verehren. Und dann verlangt er erstens, dass man an dem Tag sich dem heiligen Tisch nahe, das heißt die Kommunion, empfängt, und zweitens, dass man einen Ehrenersatz leistet zur Sühnung, das heißt zur Wiedergutmachung all der Beleidigungen, welche meinem Herzen, seit es auf den Altären weilt, zugefügt wurden. Sehen Sie, dass hier Jesus erneut sein Herz mit der Eucharistie identifiziert, wenn er von den Beleidigungen spricht, die seinem Herzen zugefügt werden, während es auf den Altären weilt? Ja, wir können wirklich vom eucharistischen Herzen Jesu sprechen, weil Jesus es im 17. Jahrhundert selber so gezeigt hat, aber nicht nur dort. In Polen, Anfang des 20. Jahrhunderts, sagte Jesus der heiligen Faustina: Geh für eine Weile in die Kapelle und verehre mein Herz, das voller Barmherzigkeit im allerheiligsten Altarssakrament verweilt. Und weil es immer noch nicht ausgereicht hat, hat Gott im 20. und 21. Jahrhundert gleich mehrere eucharistische Wunder geschenkt, und die heutige Wissenschaft bestätigen könne. Zum Beispiel in Buenos Aires 1996 oder in Liegnitz in Polen 2013. Beide Male handelte es sich um Hostien, die am Boden lagen und zertreten wurden, wie es leider bei der Handkommunion manchmal passieren kann. Und beide Hostien wurden in eine Schale mit Wasser gelegt, damit sie sich darin auflösen. Das ist das übliche Prozedere. Aber bald darauf haben diese Hostien angefangen zu bluten. Und sie wurden von bekannten Wissenschaftler untersucht, die nicht wussten, was sie gerade untersuchen. Und unabhängig voneinander haben sie bestätigt, dass es sich bei diesen Proben um das Muskelgewebe eines menschlichen Herzens handelt. Genau wie bei dem eucharistischen Wunder von Lanciano im 8. Jahrhundert. Und dieses Herz hat dieselbe Blutgruppe wie das Blut auf dem Turiner Grabtuch. Aber ich muss sagen, was mich zutiefst ergreift, ist die Tatsache, dass es sich um ein Herzen handelt, das lebendig ist und das extrem leidet und sich im Todeskampf befindet, wie die vielen vorhandenen weißen Blutkörperchen beweisen. Ja, in der Eucharistiefeier feiern wir wahrhaftig den Opfertod von Jesus. Aber nicht nur das, wir feiern auch seine Auferstehung. Die Hostie ist kein totes Ding, sondern der lebendige, auferstandene Christus, der sich für uns geopfert hat. Ich weiß, dass es in der Kirche Menschen gibt, die die Nase rümpfen über solche Wunder, weil sie meinen, es nicht nötig zu haben. Anscheinend schon. Sonst würde Jesus solche Wunder nicht schenken. Noch nie wurde seine Realpräsenz, sogar in der katholischen Kirche, so sehr angezweifelt und angegriffen. In keinem Jahrhundert zuvor wurden die Hostien so respektlos und lieblos behandelt. Und Jesus bedient sich hier der Wissenschaft und der Wunder, um uns eindringlich zuzurufen, ich bin es wirklich. Erinnern Sie sich an die Worte, die ich vorhin zitiert habe, von Jesus im 17. Jahrhundert? Vielleicht finden wir diese Worte zu heftig. Kälte, Verachtung, Respektlosigkeit und sogar Sakrilegien. Aber machen wir die Augen auf. Ich spreche nur ungern darüber. Die, die mich kennen, wissen, dass ich lieber über das Schöne des Glaubens hinweise. Aber wie oft habe ich in den letzten Jahren mit eigenen Augen gesehen, wie die Eucharistie misshandelt wurde. Dann zum Beispiel am Weihnachten oder bei großen Feiern. Leute, die sonst nie die Kirche besuchen, die gehen nach vorne, nehmen die Hostie in die Hand und nehmen sie achtlos in die Bank, um sie sich dann wie eine Oblate in den Mund zu schieben. Oder noch schlimmer, in die Tasche zu stecken, wie eine Bekannte es beobachtet hat. Ich habe auch gesehen, zum Beispiel, wie ein Firmling die Hostie vorne holt, sie hat sie in die Bank zurückgebracht, drin abgebissen und dann belustigt ihre Banknachbarin gezeigt. Oder wie ein Vier- oder Fünfjähriges Kind eine Hostie vorne abgeholt hat und dann triumphierend durch die ganze Kirche mit dieser Hostie gerannt ist und sie seiner Familie gezeigt hat, die das ganz lustig fand. Oder wie ein Kind die Hostie an seine Puppe verfüttert hat und die Mutter mich dann erbost angeschaut hat, als ich das Kind aufgefordert habe, die Hostie zu konsumieren. Denn jedes Mal, wenn es mir möglich ist, da greife ich sofort ein. Und die Leute schauen mich dann, als ob ich verrückt wäre. Aber es macht mich krank. Ich zittere vor Schreck am ganzen Körper, wenn ich das sehe. Und ich halte mich wirklich nicht für was Besseres. Und ich bin mir meine Sündhaftigkeit vollkommen schmerzlich bewusst. Und ich weiß, dass ich nicht würdig bin, Jesus in der Eucharistie zu empfangen. Aber es schmerzt mich zu sehen, wie Jesus immer wieder behandelt wird. Und ich verurteile eine solche Behandlung der Eucharistie. Aber ich erlaube mir nicht, die Menschen zu verurteilen, die dies tun. Denn ich nehme an oder hoffe zumindest, dass sie keine Ahnung haben, was sie da tun. Wann haben diese Menschen wirklich ernsthaft gehört, dass die Eucharistie Jesus ist, der Sohn Gottes, der lebt und der sie liebt? Wann haben die das gehört? Und ich wünsche mir ihnen nichts und ich möchte die Priester anflehen, dass sie öfters über die Eucharistie predigen. Sie müssen sich trauen, immer wieder daran zu erinnern, dass nach der Wandlung die Hostie kein Brot mehr ist, sondern der Leib des Herrn. und dass man ihn gläubig und würdig und liebevoll empfangen soll. Aber nicht nur die Priester sind hier gefragt, sondern jeder von uns kann mithelfen, indem wir offen aussprechen, was die Eucharistie ist, und geben wir Zeugnis über dieses große Geheimnis. Aber auch schon die ehrfurchtsvolle Art, wie wir die Eucharistie empfangen, kann an sich ein Zeugnis sein. Und es geht mir hier nicht um Mund- oder Handkommunion. Aber wenn ich zugeben muss, dass die beschriebenen Missstände erst durch die Handkommunion ermöglicht wurden. Hier geht es mir um die innere Haltung für den Empfang der Kommunion. Es geht darum, von ganzem Herzen zu glauben, dass diese konsekrierte Hostie wirklich der Leib von Jesus Christus ist, den ich empfange. Es geht darum, diesen Leib mit Ehrfurcht und Freude und Dankbarkeit zu empfangen. Es geht darum, Jesus in der Eucharistie von ganzem Herzen zu lieben und anzubeten, so wie er sich das von uns ersehnt. Und es geht darum, nach dem Empfang der Kommunion nicht sofort um uns herum zu schauen oder an irgendwas anderes zu denken, sondern Jesus in uns zu begegnen. Er ist da, der vereinigt sich mit uns. Sprechen wir mit ihm. Dann sagen wir ihm, dass wir ihn lieben, dass wir ihm danken für dieses Geschenk, für seine leibliche Gegenwart. Dann schließen wir die Augen, nehmen wir uns diese Zeit mit unserem Jesus. Bitten wir ihn für die Menschen, die mit uns in der Kirche sind, aber auch für die Menschen, die da draußen ihn nicht kennen, nicht lieben, nicht wissen, dass sie von ihm geliebt werden. Dann bitten wir um Vergebung für unsere eigenen Mangel an Liebe. Denn wie oft gehen auch wir, auch ich, achtlos an den Tabernakel vorbei, ohne einen einzigen Gedanken an Jesus zu verschwenden, der da drin sehnsüchtig auf uns wartet. Ja, es liegt auch an uns, an jedem von uns dazu beizutragen, dass Jesus in der Eucharistie wieder verehrt wird, angebetet und vor allem geliebt wird. Als Jesus von der heiligen Marguerite Marie verlangt hat, dass ein Fest zur Ehre seines Herzens gefeiert wird, hat er dabei verlangt, dass man an diesem Tag die heilige Kommunion empfängt. Denn Jesus sehnt sich danach, sich so oft wie möglich mit uns zu vereinigen. Und im 17. Jahrhundert ging man ganz selten zur Kommunion, vielleicht einmal im Jahr für manche. Und davor ging man natürlich zur Beichte. Man bat Gott um Verzeihung für die mangelnde Liebe, für alle Sünden, die man auf dem Gewissen hatte. Als Jesus also verlangte, dass man am Herz-Jesu-Fest oder an 9 ersten Freitage im Monat die Kommunion empfing, dann wollte er, dass die Menschen sich mit ihm versöhnen. Er wollte ihnen seine Barmherzigkeit erfahren lassen, damit sie dann mit einem fröhlichen, reinen Herzen ihn in der Eucharistie empfangen konnten. Und heute ist es genau umgekehrt. Fast alle gehen nach vorne zur Kommunion, aber nur wenige gehen davor regelmäßig zur Beichte. Schauen Sie, wenn Sie einen geliebten und wichtigen Menschen zum Besuch erwarten, dann glaube ich, dass wir alle unser Haus schön aufräumen und putzen. Und wenn wir das für einen geliebten Menschen tun, warum tun wir es dann nicht für Jesus? Das vergessen wir zu oft, aber eine regelmäßige Beichte, besonders wenn man sich einer schweren Sünde bewusst ist, ist notwendig für den Empfang der Eucharistie. In seinem Buch Gott ist uns nah erklärte der damals noch Kardinal Ratzinger, dass das letzte Abendmahl nicht so ein alltägliches Essen war wie die mit den Zöllnern und Sündern, sondern dass es ein Paschamahl war, das man üblicherweise nur in der Hausgemeinschaft der Familie feierte. Und er erklärte, dass Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hatte, bevor er mit ihnen ein einziger Leib wurde. Und dann schreibt er, die Eucharistie ist nicht selbst das Sakrament der Versöhnung, sondern sie setzt dieses Sakrament voraus. Sie ist das Sakrament der Versöhnten, zu dem der Herr diejenigen einlädt, die mit ihm eins geworden sind, die gewiss immer Sünder und schwach bleiben, aber die doch ihm die Hand gegeben haben und seine Familie geworden sind. Also ich finde diese Sätze sehr tröstlich und ermutigend. Nach der Beichte sind wir immer noch Sünder und schwach, aber durch die Beichte sind wir mit Gott versöhnt. Wir haben seine liebende, verzeihende Hand ergriffen. Ja, Wir sind seine Familie. Und dann können wir voller Freude und Dankbarkeit eins werden mit Jesus in der Eucharistie. Bei jeder Beichte machen wir es wie der verlorene Sohn. Wir werfen uns in die Arme des Vaters und nehmen seine ganze Liebe an. Mit jeder Beichte trösten wir das Herz Jesu, indem wir unser Herz öffnen und seine ganze Barmherzigkeit freudig empfangen. Und das führt mich zum letzten Punkt dieses Vortrags, nämlich zu der Wiedergutmachung für all Mängel an Liebe, die Jesus besonders in der Eucharistie erfährt. Denn Jesus hat einerseits verlangt, dass man am Herz Jesu fest die Kommunion empfängt, aber auch, dass man an diesem Tag einen Ehrenersatz leiste zur Sühnung, das heißt zur Wiedergutmachung all der Beleidigungen, welche seinem Herzen, seit es auf den Altären weilt, zugefügt wurden. Jesus nennt es Sühne oder Wiedergutmachung, aber wir könnten es auch Trost nennen. Ja, wir Menschen, wir können Jesus trösten. Und wenn ich das sage, denken Sie vielleicht, wir sind in einer verkehrten Welt. Gott braucht doch keinen Trost. Gott ist derjenige, der uns tröstet. Ja, natürlich tut er das. Der heilige Paulus schreibt an die Korinther, 2. Korintherbrief 1, gepriesen sei der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not, damit auch wir von Gott getröstet werden. Ja, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir immer wieder in der eucharistischen Anbetung zum Beispiel machen. Gott tröstet uns und diese Erfahrung ermöglicht uns, andere zu trösten. Ja, wir sind berufen, Menschen, die in Not sind, zu trösten und ihnen konkret zu helfen mit Taten der Nächstenliebe. Das steht fest. Aber hier will ich unseren Blick auf Jesus lenken, denn zu denen, die in Not sind, zählt auch Jesus. Natürlich ist Jesus als Gott unendlich glücklich in der Herrlichkeit bei seinem Vater. Und deshalb zeigt er Marguerite Marie sein Herz, das wie eine Sonne leuchtete. Aber er zeigte es hier auch von einer Dornenkrone umgeben und blutend. Denn auch wenn Jesus bei seinem Vater unendlich glücklich ist, so leidet er dennoch unendlich, nicht genug geliebt zu werden von denjenigen, die sich seine Freunde nennen. Da schauen wir Jesus im Garten Gethsemane. Dreimal muss er seine Jünger um ihren Beistand und um ihren Trost bitten. Aber sie schlafen sofort wieder ein und Jesus steht dann alleine da am Ölberg. Aber auch in unseren Kirchen steht er alleine da, von allen oder fast allen im Tabernakel verlassen. Kaum ist die Messe zu Ende, rennen wir alle raus und vergessen Jesus bis zum nächsten Sonntag. Und er bleibt allein im Tabernakel, wo er für uns ausharrt und den Vater um seine Erbarmen für uns anfleht und sehnsüchtig auf uns wartet. Er sagte der heiligen Marguerite Marie, von den Menschen bekomme ich nichts als Undank und Gleichgültigkeit. Und das trifft mich viel schmerzlicher als alles, was ich in meiner Passion erduldet habe. Können Sie sich das vorstellen, dass unsere Gleichgültigkeit Jesus schmerzlicher trifft als seine Passion? Und dann fährt Jesus fort. Wenn Sie meine Liebe nur ein wenig erwidern würden, so würde ich alles, was ich für Sie tat, gering achten und noch mehr tun, wenn es möglich wäre. Doch Sie haben nicht als Kälte und Abweisung für all meinen Eifer, Ihnen Gutes zu tun. Glauben Sie nicht, dass dieser Jesus unseren Trost braucht? Und merken wir die große Demut von Jesus, wenn Sie meine Liebe nur ein wenig erwidern würden? Aber wie oft verweigern wir Gott sogar dieses Wenige an Liebe? Vielleicht nicht bewusst, vielleicht nur aus Gleichgültigkeit. Aber diese Gleichgültigkeit oder gar unsere Ablehnung seiner Liebe, die durchbohren Jesu das Herz. Papst Johannes Paul II. Sagte, in Christus leidet Gott, der von seiner eigenen Schöpfung zurückgewiesen wird. Und dass Jesus heute noch leidet, möchte ich Ihnen anhand eines Zeugnisses erzählen. Vielleicht kennen Sie die. Das ist das Zeugnis von der französischen Regisseurin Nathalie Sarraco. Sie ist halb Italienerin, halb Französin. Sie hat ganz lange gelocktem schwarzen Haar und die sprüht nur so vom Leben. Und sie hatte gerade einen grandiosen Vertrag mit einem Produzent für ihren nächsten Film unterzeichnet. Und sie fuhr nach Hause mit einer Freundin, die nicht an Gott glaubte. Und sie sagte gerade zu ihr: Warte nicht, Mädel, bis es zu spät ist, um dich für Gott zu interessieren. Und just in diesem Moment wurden sie von einem Lastwagen angefahren und das ganze Auto wurde zusammengequetscht. Und Natalie hat es am meisten erwischt. Ihr Brustkorb war eingeklemmt, sie spuckte Blut und nach einer Weile spürte sie, wie das Leben aus ihr rausfloss. Und ihr erster Gedanke war: Ich werde sterben und ich habe nicht gebeichtet. Aber dann gleich: Oh, ich habe keine Zeit zum Sterben, ich muss einen Film drehen. Und in dem Moment, wo sie das denkt, sieht sie plötzlich Jesus vor sich. Und sie bezeugt: Jesus stand 50 Zentimeter vor mir. Er trug eine weiße Tunika. Sein Gesicht war vom Leiden verzerrt und er weinte bitterlich. Vor seiner Brust zeigte er mir sein Herz, das von einer Dornenkrone umringt war. Sein Herz weinte blutige Tränen, die in mein armes Herz tropften. Und ich, arme Sünderin, sah, dass ich für diese Tränen und dieses Leid mitverantwortlich war. Ich vergaß meine Ängste und war von diesem Leid so ergriffen, dass ich rief: Herr, warum weinst du? Und er antwortete mir: Ich weine, weil ihr meine geliebten Kinder seid. Ich habe mein Leben für euch hingegeben und ich weiß nicht, was ich noch alles für euch tun könnte. Und als Dank bekomme ich von euch nur Kälte, Verachtung und Gleichgültigkeit. Ich weine, weil es nichts Schlimmeres gibt, als von denjenigen abgelehnt zu werden, die man liebt. Ich weine, weil mein Herz sich aus Liebe zu euch verzehrt, aus Liebe zu euch allen. Ist es nicht frappierend? Jesus sagt hier fast Wort für Wort, was er im 17. Jahrhundert der heiligen Marguerite Marie gesagt hatte. Und Natalie kannte zwar vorher die Darstellungen des Herzens Jesu, aber sie hatte noch nie was von der Botschaft und Paralumonial gehört. Aber sie hat mit ihren eigenen Augen gesehen, dass das Leiden von Jesus nicht vorbei ist, sondern bis heute anhält. Es sind unsere heutigen Sünden, aber vor allem unsere Gleichgültigkeit, unsere Ablehnung seiner Liebe, die heute Jesus weinen lassen. Und wenn jemand weint, den wir lieben, dann wollen wir ihn dort trösten, oder? Wir wollen jetzt einige Möglichkeiten anschauen, wie wir Jesus trösten könnten. Fangen wir zum Beispiel damit an, dass wir ihn in der Kirche besuchen, außerhalb der Messe. Im 19. Jahrhundert, zur Zeit der kleinen Therese, da liebte man fromme Bildchen. Und ein beliebtes Motiv war ein Bild von Jesus hinter Gittern im Tabernakel. Und darunter stand Le prisonnier d'amour, der Gefangene aus Liebe. Und die Christen liebten es, Jesus zu trösten, indem sie ihn in der Kirche besuchten. Und das können wir ihnen genauso nachmachen. Auch wenn es nur 10 Minuten sind, gehen wir ganz nah zum Tabernakel, denn hinter dem Schlüsselloch, da schlägt das Herz unseres Gottes. Jesus hat uns von weitem kommen sehen und seine Freude ist riesig, dass wir kommen. Denn er ist immer vor uns da und er wartet auf uns. Gott hat immer Zeit für uns. Die Initiative geht immer von ihm aus. Denn ich erinnere Sie daran, er hat uns zuerst geliebt. Und unsere Liebe ist unsere Antwort auf dieses Geliebtwerden. Und dann, nachdem wir Jesus mit einer Kniebeuge und einem Kreuzzeichen begrüßt haben, dann sprechen wir mit ihm, mit den Worten, die aus unserem Herzen steigen. Danken wir ihm, bitten wir ihm um seine Hilfe. Vertrauen wir ihm unsere Mitmenschen an. Das ist so einfach. Und zur heiligen Faustina sagte Jesus: Für die Seelen, besonders für die armen Sünder, also das sind Sie und ich, für sie wohne ich im Tabernakel. Als König der Barmherzigkeit will ich die Seelen mit Gnaden beschenken, doch sie wollen sie nicht annehmen. Komm wenigstens du so oft wie möglich zu mir. und nimm die Gnaden entgegen, die andere nicht haben wollen. Und du wirst dadurch mein Herz trösten. Also sehen Sie, wenn wir Jesus trösten wollen, gehen wir zu ihm. Nehmen wir all die Gnaden an und die Liebe entgegen, die er uns so gerne schenken möchte. Und wenn es uns nicht möglich ist, in die Kirche zu gehen, weil wir krank sind, dann gehen wir wenigstens in Gedanken vor dem Tabernakel, um bei Jesus zu sein. Und wenn wir das Glück haben, dass in unserer Pfarrei die eucharistische Anbetung angeboten wird, dann gehen wir hin. Wir werden auf dem Altar nur eine weiße Hostie sehen, aber mit den Augen des Glaubens werden wir Jesus darin erkennen. Schauen wir voller Liebe auf diese Hostie. Und unser liebender Blick wird Jesus trösten von allen kalten, verachtenden Blicken, die er immer mehr in der Kirche ertragen muss. Oder die gleichgültigen Blicke, die in der Hostie nur ein Symbol sehen. Ja, lasst uns Jesus trösten mit unserem liebenden Blick. Dann gibt es eine dritte Möglichkeit. Jesus hatte Marguerite Marie gebeten, dass sie jeden Donnerstag eine heilige Stunde hält. Das ist diese Stunde, die die Jünger durch ihr Schlaf am Ölberg Jesus nicht geschenkt haben. Bei Marguerite Marie war es am Donnerstag von 23 Uhr bis Mitternacht. Aber wir können es machen, wann es für uns möglich ist. Wir können einmal in der Woche Jesus eine Stunde schenken, wo wir mit ihm am Ölberg sind, wo wir ihm Gesellschaft leisten. Wir können seine Passion betrachten, einen Kreuzweg beten oder einen Rosenkranz oder einen Rosenkranz der Barmherzigkeit oder einfach schweigend und liebend in seiner Gegenwart ausharren. Und zu Gabriele Bossis sagte Jesus, dass er sich so sehr auf diese Stunde mit ihr freut, dass er sehnsüchtig auf diese Zeit mit ihr wartet. Es ist oft nicht möglich, diese Stunde in einer Kirche zu halten. Aber auch in unserer Wohnung können wir Jesus Gesellschaft leisten, denn Jesus ist immer da bei uns. Und das führt mich zu einer nächsten Möglichkeit, Jesus zu trösten, die darin besteht, alles mit ihm und alles aus Liebe zu ihm zu machen. Es geht nicht unbedingt darum, andere Dinge zu tun, sondern die Aufgabe unserer Standespflicht aus Liebe zu Jesus zu machen und sie mit ihm zu machen, in seiner Gegenwart. Denn seit unserer Taufe wohnt die Dreifaltigkeit in uns. Aber wir vergessen sie so oft. Sogar die große heilige Teresa von Avila schreibt sinngemäß, dass wenn sie gewusst hätte, dass im Palast ihrer Seele ein so großer König wohnt, dann hätte sie ihn nicht so oft alleine gelassen. Ja, Jesus ist bei uns, der ist in unserer Seele und wir trösten ihn, wenn wir von Zeit zu Zeit an ihn denken, ihn innerlich anlächeln, ihm immer wieder sagen, Jesus, du bist da und ich liebe dich. Und diese Worte sind ganz einfach, die können wir oft wiederholen tagsüber. Und je öfters wir sie sagen und uns dabei die Freude von Jesus vorstellen und seine reale Gegenwart in uns, desto mehr werden wir die spürbare Erfahrung machen, dass Jesus wirklich da ist und dass sein Herz voller Liebe für uns schlägt. Und ich möchte mit einem Zitat vom Papst Pius XII. Abschließen. Er sagte, als Jesus den Geist aufgab, da stand der Schlag seines Herzens still. Seine fühlbare Liebe wurde unterbrochen. Aber nachdem sein Leib in den Zustand immerwährender Herrlichkeit eingetreten, wiederum mit seiner Seele vereinigt war, hörte sein heiligstes Herz nie mehr auf, nor wird es jemals aufhören, sich in unerschütterlich friedlichem Schlag zu bewegen und seine Liebe kundzugeben. Ja, liebe Hörer, wenn wir uns manchmal einsam oder traurig fühlen, denken wir daran, im Himmel schlägt das Herz Jesu voller Liebe für jeden von uns. Und dieselbe Herz schlägt auch für uns und für alle Menschen in der Eucharistie und wartet sehnsüchtig darauf, dass wir ihn im Tabernakel besuchen.
Liebe Anne-Françoise, wir danken Ihnen ganz herzlich für die schöne Betrachtung zum Thema das eucharistische Herz Jesu. Und schön, dass du einen Moment Zeit für Radio Gloria gefunden hast und uns näher zum Herzen Jesu mit deiner Betrachtung und mit deinen Gedanken hingeführt hast. Mögen deine Worte viele Herzen der Zuhörerschaft für das Herz Jesu entflammen. Ein großes Deo Gracias und Radio Gloria wünscht dir und deiner ganzen Familie und natürlich auch all deinen Enkelkindern Gottes besonderen Segen mit Schutz, viel Freude und Frieden und natürlich mit viel Herz.
Vielen Dank, liebe Andrea, und ich bedanke mich bei allen Hörern von Radio Gloria für die Zeit, die wir zusammen verbracht haben. Und ich hoffe, dass diese Liebe Gottes, die uns gezeigt wird, auch alle Herzen berührt.
Herzlichen Dank, Deo Gracias, liebe Anne-Françoise. Das eucharistische Herz Jesu, das war das heutige Thema mit Anne-Françoise Vatter. Sie können die Sendung als CD bei unserem Hörerdienst bestellen unter der Telefonnummer 041 720 23 23 oder schriftlich per E-Mail info@radiogloria.ch. Zum Nachhören und Herunterladen hören Sie diesen Beitrag auch unter Podcast www.radiogloria.ch. Möge es Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und uns allen gelingen, im Herzen Jesu viel Trost, Liebe und Hoffnung zu finden. Grüezi Gott, Ihre Andrea Marti.